Das Jahr 2008 oder die Sache mit der Rocky Horror Show? Ich halte mich ja selbst für einen zähen Hund, der sein eigenes Ding durchzieht. Aber gegen den, der im Februar nach annähernd einem halben Jahrhundert abgetreten ist, nur krankheitsbedingt, versteht sich, empfand ich mich dann doch irgendwie als Dünnbrettbohrer. Von Fidel Castro spreche ich, sehr richtig. Man kann ja sagen, was man will, aber 49 Jahre lang hat er sein Kuba von den Amerikanern mitsamt deren Casinos, Fastfood-Ketten und ausufernder Militärpräsenz sauber gehalten. Die Weltmacht mit dem Desaster in der Schweinebucht sogar bis auf die Knochen blamiert. Welcher andere studierte Rechtsanwalt konnte das schon von sich behaupten? Aber altgedient hin oder her, jetzt winkten süße Veränderungen, die 98 Meilen von Key West aus nicht mehr nur sehnsuchtsvoll hinüberschauen zu können, sondern endlich das 50er Jahre Freiluftmuseum Kuba mit eigenen Augen genießen zu dürfen. Kein Einreiseverbot mehr für US-Bürger. Es gab also viel nachzuholen. Und Cohiba-Zigarren made in der Domrep, auch das würde doch sicher bald an Bedeutung verlieren. Vorbei die Zeiten, in denen das geschmuggelte kubanische Original in den USA als knappes und sündhaft teures Statussymbol dienen konnte. Und weil wir gerade bei Staatspräsidenten sind, in Russland kam im Rahmen der Präsidentschaftswahl ein Herr namens Dmitri Medvedev ins Spiel. Dmitri wer? Ach so, ja richtig, der bisherige Ministerpräsident. Wladimir Putin wollte zwar noch, durfte aber nach zwei Amtszeiten nicht mehr. No problem, wurde eben ein Bäumchen wechselig gespielt. Nach vier weiteren Jahren würde man den Urzustand ja wiederherstellen dürfen. Ein gestandener ehemaliger KGB-Offizier mit Organisationstalent wusste eben, wie man im Sessel des russischen Staatspräsidenten alt werden konnte. Da war der Blick über den großen Teich viel sympathischer, wo sich der Demokrat Barack Obama klar gegen den altgedienten Kriegsveteranen John McCain durchsetzen konnte, welchen kaum jemand wirklich wollte. Nach zwei vollen Amtszeiten George W. Bushs konnte das nicht überraschen. Zum Glück befand man sich nicht in Russland und der Drops Bush war unumstößlich gelutscht. Alle waren wir von dem frischen Yes, we can, Hoffnungsträger begeistert. Und ein dunkelhäutiger 44. Präsident der USA, das war längst überfällig und hatte Charme. Er wirkte authentisch, dazu seine tolle Ehefrau Michelle. Endlich ein deutliches Zeichen gegen die vielerorts in den USA noch immer gelebte Rassentrennung. Stolz wie Oscar, keine Schwarzen in der Gemeinde zu haben. We are clean and safe, aber am Ende ist es wieder nur bei einem enttäuschten Hoffnungsschimmer geblieben. Das Guantanamo-Lager nicht geschlossen, einen ausufernden Drohnenkrieg mit unzähligen zivilen Opfern vorangetrieben, keine Fortschritte in der US-Rassenproblematik, das war nicht das stolze Erbe eines Friedensnobelpreisträgers, aber am Ende des Jahres 2008 war das noch kein Thema. Am 28. Oktober durften sich Theaterfreunde und Rockfans gleichermaßen auf eine Weltpremiere in Berlin freuen. Im Admiralspalast wurde eine Neuinszenierung der Rocky Horror Show aufgeführt und ich gehörte zum Ensemble. Aber genauso wie ich in Die Schöne und das Biest nicht das Biest gegeben hatte, trug ich in meiner Rolle hier auch keine Strapse. Umso besser für mich. Ich durfte nämlich die Figur des Geschichtenerzählers übernehmen. Die Kritiken fielen super aus, allen voran für den Darsteller des Dr. Frankenfurter und für mich als ultimativen Spaßfaktor, der Erzähler. Im Unterschied zum Erzähler im Spielfilm war ich in der Theaterinszenierung sozusagen provokanter Teil des Establishments, der aus einem Buch vorlesend beobachtete, in deutscher Sprache das in Englisch vorgetragene Geschehen erläuterte und kommentierte. Ein sortierter Semmelrogge mit Fliege und Smoking auf der einen Seite, auf der anderen die ganzen Aliens und Androgynen-Typen inmitten vom wilden Sex. Jeder mit jedem, Rockmusik und Anarchie. Dieser Gegensatz war an sich schon ein Brüller. Aber zum eigentlichen Kult gehört eben auch das Auspfeifen und die Zwischenrufe des Publikums auf meine Ausführungen hin. Boring! Ich möchte sie... Boring! Ich möchte... Boring! Okay, wir spulen nochmal zurück für die Randgruppe. Ich möchte sie, sofern sie nichts dagegen haben, auf eine bemerkenswerte Reise mitnehmen. Janet und Brad, zwei durchaus untadelige junge amerikanische Leute, verließen das Städtchen Denton an jenem späten Novembernachmittag, um einen gewissen Dr. Everett Scott aufzusuchen, begann ich. Reagierte das Publikum wie aus einem Mund. Dr. Everett Scott aufzusuchen. Natürlich ließ ich mich der Agenda folgend davon nicht aus der Ruhe bringen. Aufzusuchen. Ehemals Lehrer und mittlerweile guter Freund der beiden. Richtig ist, dass ein Sturm aufkam, dass schwere Wolken am Himmel tobten, schwarz und schwülstig, und dass die beiden direkt darauf zufuhren. Richtig ist wohl auch, dass es dem Ersatzreifen, den sie mit sich führten, nicht unerheblich an Luft mangelte. Doch da sie eher sorglose junge Leute waren an ihrem freien Abend, boring, nun den wollten sie sich doch von einem kleinen Sturm nicht verderben lassen, ihren freien Abend. Wie vorgesehen brachte sich das Publikum im weiteren Verlauf immer wieder lautstark ein mit Zwischenrufen wie »Boring, boring, aufhören, aufhören, boring!« Überhaupt entsprach mir die Rolle des Erzählers auch deswegen, weil sie immer wieder Raum für Improvisation bot. Boring! Ja, das sagt eure Frau immer, wenn sie euch im Schlafzimmer sieht, hielt ich grinsend dagegen. Und das amüsierte Gelächter war mir zusätzlicher Lohn. Boring! Boring! Oh, wurde an anderer Stelle krakeelt. Ich klappte demonstrativ das Buch zu, klemmte es mir unter den Arm. Ja, macht ruhig, wir müssen eh etwas Zeit schinden für die Umbauphase. Seid froh, dass ihr ja nicht am Berliner Flughafen seid. Die Lacher waren mir todsicher. Boring, stellte mich das Publikum weiterhin auf die Probe. Ein Mr. Boring haben wir hier nicht, oder? Haben wir hier einen Mr. Boring, Mr. Frankenfurter? Nein, kein Mr. Boring. Schön war es auch, sich einen einzelnen imaginären Störenfried vorzunehmen, wobei ich einen festen Punkt irgendwo im Publikum fixierte. Geh doch einfach auf die Toilette pinkeln. So lange. Ich meine, ich glaube, die ist jetzt frei. Wo wir hier alle im Saal sitzen. Ja, was ist? Guck doch nicht so. Wir warten auch wirklich, bis du fertig bist. Dann ließ ich meinen Blick umherwandern und reduzierte die Stimme, so als wollte ich nur noch das übrige Publikum einbeziehen. Natürlich warten wir nicht auf den Pisser. Oh ja, ich hatte meinen Spaß und wurde sogar noch gut dafür bezahlt. Wie kam ich nun aber zu diesem Musical des Veranstalters BB Promotion? Unkonventionell wie des Öfteren mal. Als Sänger bin ich selbst mit viel Fantasie und größtmöglichem Wohlwollen nicht zu gebrauchen und ohne jegliches Taktgefühl. Das wäre ja wie ein Schlagzeuger ohne Stöcke. Wer sollte in Zusammenhang mit einem Musical also ausgerechnet auf mich kommen? Entsprechend erhielt meine Agentin Verena de la Berg eines schönen Nachmittags eine Reihe von Anrufen, die sich ursprünglich nicht um mich drehten und in etwa so abliefen. De la Berg, BB Promotion, guten Tag, haben Sie den Glatzeder? Da sind Sie bei der falschen Agentur. Ein Glatzeder habe ich nicht. Kurze Zeit später der nächste Anruf. De la Berg, BB Promotion, guten Tag, wir hätten gerne den Winfried Glatzeder. Wie ich schon gesagt habe, wir haben keinen Glatzeder. Sie riefen tatsächlich ein drittes Mal an, was man wohl langsam als schicksalhaft betrachten konnte. De la Berg! Guten Tag, Frau De la Berg. BB Promotion. Wir wären sehr interessiert an Ihrem Schauspieler Winfried Glatzeder. Ich kann mich da nur wiederholen, den Winfried Glatzeder haben wir hier nicht. Aber sagen Sie mal, wofür brauchen Sie den? Wenn ich fragen darf. Wenn Sie mich schon dreimal anrufen, wüsste ich doch gerne, warum Sie so sehr an dem Herrn Glatzeder interessiert sind. Wir brauchen ihn als Erzähler für unser Musical Rocky Horror Show. Oh, da haben wir einen viel besseren für Sie. hatte meine Agentin postwendend die geeignete Alternative parat. Nämlich den Semmelrogge. Überlegen Sie mal, der passt doch wie die Faust aufs Auge. Der lebt die Rocky Horror Picture Show. Praktisch, und den kennt jeder. Na klar, der ist genauso bad, bizarre und bloody brilliant. Auf den sind wir ja gar nicht gekommen. Kam es halb überrascht, halb begeistert zurück. Aber ja jetzt, wo Sie das so sagen. Denken Sie mal darüber nach. Also den Herrn Semmelrogge, den hätten wir für Sie. Er ist zwar gut beschäftigt, aber da könnten wir bestimmt eine Möglichkeit finden. Von welchem Zeitraum reden wir denn? So kam ich also zu dieser mega geilen Rolle. Man könnte auch sagen, es war just a jump to the left. Einen Monat in Berlin, anschließend Tournee, Auftritte in Düsseldorf, München und Frankfurt. In der Alten Oper, den Jahren bis 2019, sollten noch zwei weitere Tourneen folgen. Let's do the time warp again. It's just a jump to the left. With your hands on your hips. Mit der Rocky Horror Show wurde ich auch interessant für die Macher anderer Showformate. Welche erkannten, dass ein Martin Semmelrogge durchaus große Produktionen und sogar Tourneen mittragen konnte. Konkret war es eine graue Eminenz rund um die Karl-May-Spiele Bad Segeberg, die mir ohnehin schon seit Jahren zugetan war. Ein cooler Typ mit Porsche und Designer-Bomberjacke, auf seine Art so eigenwillig wie ich. Der entsandte mich zwar trotzdem vorab nach Bad Segeberg, damit ich mich den Verantwortlichen dort einmal persönlich vorstellte. Aber das gehörte halt zum Aufnahmeritual. Die Rolle des Oberschurken, Colonel Brinkley, der Schatz im Silbersee. Für die Spielzeit 2009 fiel mir jedenfalls problemlos zu. Dazu komme ich dann im nächsten Kapitel. Damit nahm das Jahr 2008 nach beschaulichem Start zum Schluss hin, will sagen im Finish, noch eine rasante Entwicklung. Finish? Wie komme ich jetzt auf Finish? Natürlich, Stichwort Autorennen. Immerhin habe ich mir um den Preis erlittener Tiefschläge und Entbehrungen einen Ruf als Rennfahrer erarbeitet. Okay, einen zweifelhaften Ruf als Rennfahrer auf öffentlichen Straßen erarbeitet. Und wenn schon, das spricht doch nur für meine große Leidenschaft für schnelle Autos und Motorsport. Außerdem verbindet mich diese Liebe mit zwei Männern, die in jenem Jahr in den Mittelpunkt des Interesses rückten. In Monza holte Sebastian Vettel am 14. September seinen ersten Grand Prix-Sieg. Damit wurde er mit nur 21 Jahren der jüngste Sieger in der Formel-1-Geschichte. Ich ziehe den Hut, oder beziehungsweise wie Niki Lauda, des Kappi, Sebastian. Ehre, wem Ehre gebührt. Du hast die deutschen Farben in den Wind gehalten. Nur 12 Tage später verstarb ein Mann, der nicht nur als Schauspielkollege, beziehungsweise Legende mit 2 Oscars und 9 Oscar-Nominierungen unvergessen bleiben wird, sondern sich auch als Rennfahrer einen Namen gemacht hat. Paul Newman. Im Jahr 1974 war es gewesen, als dieser Kerl, und bitte, ich gebrauche den Begriff Kerl bewusst aus Ehrerbietung, auf einem Porsche 935 den 2. Platz bei den 24 Stunden von Le Mans errang. Paul, du musst dich zwar noch gedulden, aber sobald ich von der irdischen Bühne abgetreten bin, stoße ich zu dir. Wir haben viel zu bequatschen. So von Schauspieler zu Schauspieler und Rennfahrer zu Rennfahrer. Also, halt mir ein lauschiges Plätzchen frei. So long.